Sommer werden heißer, die Winter unberechenbarer und das alles durch den menschengemachten Klimawandel. Immer mehr Menschen wollen ihre Wohnungen deswegen im Sommer natürlich kühlen und im Winter effizient heizen. Milliarden fließen in die Klimageräteindustrie. Doch welche Lösungen gibt es jetzt wirklich? Wie viel kosten sie? Und wie lassen sie sich mit eigenem Solarstrom betreiben? Denn wir wollen es ja nachhaltig haben. Und darüber sprechen wir heute mit unserem großartigen Gast Carsten Herbert, dem Energiesparkommissar. Und er hat schon über 120.000 YouTube-Abonnenten und macht großartige Videos. Wir erklären, welche Geräte Multitalente sind, wie man sie auch richtig dimensioniert, wie hoch der Stromverbrauch ist und was die Zukunft an Technik bringen wird. Carsten, schön, dass du da bist.
Ja, grüßt euch. Hi Robin, hi Felix. Schön, dass ich da sein kann.
Und
ja,
ich bin natürlich nicht alleine, sondern mein großartiger Podcast-Kollege und inzwischen wirklich auch ein ganz, ganz liebgewonnener Freund. Felix Goldbach ist auch da.
Ja, und das hat natürlich einen Hintergrund, warum ich den Carsten eingeladen habe. Robin, so ein bisschen wie bei dir. Meine Mutter wohnt in einer Wohnung, wo es sehr heiß wird tatsächlich, obwohl das Haus gut gedämmt ist oder schon recht hohen Dämmstandard hat und es im Sommer aber trotzdem jetzt so heiß wird, also mit 36, wir haben heute hier 37 Grad in Hannover, brutal warm und dann wird es trotzdem dort recht heiß und ab so 24, 25 Grad so unangenehm warm, dass sie damit nicht mehr gut umgehen kann, ne? Mit über 70 ist das da nicht mehr so super und deswegen ist das auch heute eine Folge darüber, wie ihr eure körperliche Gesundheit so ein bisschen schützt könnt, indem ihr nämlich kühlt. Die Sommer werden immer heißer, hast du gerade eben schon gesagt. Und natürlich wäre es cool, wenn wir zwei Sachen machen können. Nicht nur kühlen, sondern auch heizen. Und das ist ein super spannendes Thema. Carsten ist da sehr tief drin in der Materie. Deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist, Carsten. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Weil ich glaube nämlich, bei Robin, da ist das ähnlich. Der hat das nämlich auch schon überlegt. Und der hat dann das Thema gehört und dachte, boah, das ist ja total das geile Thema. Robin, du hast da auch ganz persönlichen Bezug zu.
Genau, und bevor es dann richtig losgeht, muss ich nochmal ganz kurz ein großes Dankeschön sagen, weil ganz ehrlich, Leute, das ist ja alles kostenlos für euch, was wir hier machen. Und da gibt es großartige Partner, die uns hierbei unterstützen, das möglich zu machen. Deswegen erstmal nochmal einen ganz kurzen Dank an unseren heutigen Unterstützer.
Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel spürt und die letzte, die noch etwas dagegen tun kann. Das hat einmal Barack Obama gesagt und er hat absolut recht. Wir reden ständig über die Energiewende, aber was wir wirklich brauchen, ist eine Stromwende. Eine, die bei uns zu Hause anfängt. Strom aus Kohle und Gas wird nicht nur immer teurer, es heizt auch zusätzlich die Krise an, die wir eigentlich stoppen müssen. Dabei war es noch nie so einfach, etwas zu verändern. Mit Naturstrom Smart bekommst du echten Ökostrom, 100% aus Sonne, Wind und Wasser hier aus Deutschland. Und das Besondere, der Preis passt sich stündlich an den Strommarkt an. Wenn gerade viel Solar- und Windstrom da ist, ist der Preis automatisch günstiger. Heißt für dich, genau dann laden, Wäsche waschen oder den Speicher voll machen oder die Wärmepumpe nutzen und dabei auch noch Geld sparen. Wenn du ein E-Auto hast, umso besser. Die Naturstrom Smart App lädt dein Auto genau dann, wenn es für dich am günstigsten ist. Du sagst nur, wann es voll sein soll und den Rest übernimmt die App. Der Wechsel dauert auch nur 5 Minuten. Und obendrauf gibt es auch noch 30 Euro Startguthaben. Alle Infos findest du auf naturstrom.de/alleswirdstrom oder auf dem Link klicken in der Videobeschreibung.
Okay, bevor wir jetzt gleich dann in das konkrete Thema reingehen, lieber Carsten, würde mich ja wirklich jetzt brennend interessieren, ja, dass du ja bekannt geworden bist als der Energiesparkommissar. Auch Gratulation zu dem schönen Namen. Was hat dich denn dazu gebracht, dich eigentlich überhaupt mal so intensiv mit dem Thema Stromnutzung im Haus zu beschäftigen und sogar einen YouTube-Kanal daraus zu machen?
Ja, im Prinzip war ja das Thema Energie und Energieeffizienz mein Thema, was ich schon seit 25, 30 Jahren ohnehin begleitet habe. Ich habe seit 2004 ein Ingenieurbüro gehabt, in dem es nur um Energieeffizienz in Gebäuden ging und geht. Meine Mitarbeiter haben das jetzt mittlerweile übernommen. Ich bin da jetzt raus. Aber das ist natürlich auch ein Thema, wo es nicht nur um die Wärme im Winter geht, also winterlicher Wärmeschutz, sondern eben auch der sommerliche Wärmeschutz. Wir haben da auch Nachweisverfahren gemacht und da spielt dann auch das Thema Strom logischerweise eine Rolle. Wenn du eine Bilanz für ein Haus machst, dann spielt das Thema Strom eine Rolle. PV-Anlagen wurden irgendwann mitbilanziert. Das heißt, das hat zu unserem ganz normalen Handwerkszeug im Ingenieurbüro geführt oder gehört.
Okay, und das hast du dann so also gedacht, hey, da müssen mehr Leute als nur im Ingenieurbüro davon hören. Ich kann da gut das Thema rüberbringen, ich kann damit vielen Menschen helfen, die erreichen, und deswegen mache ich das Ganze auf YouTube oder wie?
Ja, der Auslöser war dann Corona 2020, der erste Lockdown. Damals hatte ich 10 Beratungsstandorte, die waren über Nacht zu. Ich hatte also auf einmal pro Woche eine Menge Zeit, die in irgendeiner Form zu füllen war. Die habe ich teilweise gefüllt, dass ich dann meine Kinder beim Homeschooling unterstützt habe. Es war aber trotzdem noch mehr Zeit da. Und die habe ich dann so genutzt, dass ich gesagt habe, hier, ich gucke mal, was machen denn meine Kollegen und Kolleginnen im Bereich Energieeffizienzberatung in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei YouTube. Und als ich dann die erste Recherche mal so gemacht habe, ist mir relativ schnell klar geworden, es gibt niemand, der das Thema Energieeffizienz im Gebäude, also weder eine Person noch eine Institution, die das Thema besetzen. Und als das klar wurde, habe ich gesagt, okay, dann mache ich das und teile mein Expertenwissen aus meiner ja, mehr als 20 Jahre Erfahrung mit allen Menschen, die es gebrauchen können. Das war so der Anlass.
Cool,
Super.
mega. Und jetzt hast du ja selber auch Videos darüber gemacht, schon über Heizen, über Kühlen. Du hast dich ja jetzt intensiv damit beschäftigt. Siehst du das denn als, also es ist gerade in der im Wirtschaftsfacht war das ein kleiner Artikel, ein Milliardenmarkt ist daraus geworden. Immer mehr Leute installieren Kühlgeräte beziehungsweise Klimaanlagen, die dann auch heizen können sollen beziehungsweise das dann sozusagen mit umnutzen, und die nutzen natürlich Strom. Das heißt, das ist dann immer auch mit PV verbunden, oder muss das gar nicht, ist das gar nicht unbedingt notwendig?
Also in Verbindung mit PV hast du natürlich einen großen Vorteil, den ihr ja vorhin auch schon gesprochen habt, ne? Also wir haben dann im Prinzip eine Direktnutzung des Stroms, der ohnehin im Sommer in den heißen Tagen, in der heißen Zeit ohnehin in großen Mengen zur Verfügung steht, so dass wir den oftmals gar nicht komplett nutzen können, ne? Ein Teil muss dann, je nachdem wie groß die Anlage ist, ins Netz eingespeist werden. Und wir haben mit so einer Kühlanlage, also einer aktiven Kühlung, wie man das auch nennt, die Möglichkeit, diesen Überschussstrom zu nutzen, ohne dass der in irgendeiner Form verpufft und in irgendeiner Form auch die Netze verstopft. Das ist ja auch immer ein größer werdendes Thema. Also die Netze, die in irgendeiner Form auch durch Photovoltaik, Strom im Sommer, wenn es an so Tagen wie heute einfach maximal reinbrezelt, dann haben wir oftmals auch Probleme schon mit den Netzen. Und all das können wir natürlich dadurch ein bisschen reduzieren, indem wir aktive Kühlung nutzen. Wir entlasten das Netz, anders als früher, wo man gesagt hat, ah, Strom kühlen im Sommer, das ist teuer und das ist natürlich auch wenig sinnvoll, weil da hat man halt hauptsächlich Kohlestrom für verwendet, beziehungsweise auch ein bisschen Atomstrom. Aber mittlerweile nutzen wir eben hauptsächlich diesen Überschussstrom aus der Photovoltaik. Und das ist erstmal ja eine ganz gute Sache.
Und aber du sagst jetzt gerade mal, da haben wir zu viel Strom teilweise an sonnigen Tagen. Das heißt, ist das sogar dann, also selbst wenn ich jetzt keine eigene PV-Anlage habe und ich habe aber so einen dynamischen Stromtarif jetzt als Beispiel, der wird ja teilweise negativ mittags, wenn zu viel Sonne scheint. Das wäre dann für mich sogar auch ein Anreiz, weil ich dann ja im schlimmsten Fall sogar oder im besten Fall sogar Geld kriege dafür, dass ich den Strom abnehme, beziehungsweise der Strom dann mittags, genau dann, wenn ich ihn zum Kühlen brauche, gar nicht so teuer ist, vielleicht.
Also bei den dynamischen Stromtarifen hast du direkt selbst den wirtschaftlichen Vorteil. Insgesamt ist es aber, wenn du es volkswirtschaftlich siehst, natürlich auch ein Vorteil, weil wir dann im Prinzip als Volkswirtschaft erst viel später Strom ins Ausland zum Beispiel transportieren müssen, weil wir ja einen größeren Teil auch durch die Kühlung im eigenen Land noch verbrauchen können. Das heißt, ne, auch hier haben wir wieder den Effekt Entlastung der Netze, und das ist erstmal etwas Gutes, weil in dem Moment, wo wir später zu einem, ich sag mal, Grenzpunkt, wo die Netze an ihre Grenzen stoßen, kommen, umso besser ist es auch für uns im Einzelnen, selbst wenn wir keine Photovoltaikanlage haben, weil wir alle müssen später mal Netzentgelte bezahlen und die hängen davon ab, wie teuer der Netzausbau ist. Also selbst wenn ich keine Photovoltaikanlage habe, ist es immer noch etwas Sinnvolles, wenn ich am Ende diesen Überschussstrom von PV im Sommer nutze.
Also
Ja,
ich
cool.
finde das ja irgendwie, also wir reden die ganze Zeit darüber, das muss ich mal sagen ja an der Stelle, Klimawandel, ne, und so weiter, und hier, wir haben Probleme, dass wir im Sommer, es wird immer heißer und wir müssen irgendwann kühlen, ja. Und dann denke ich mir irgendwie so, klar, dann haben wir auf der einen Seite das Problem, wenn man so will, ist dann das Problem zu viel Sonne. Aber zu viel Sonne ist ja auch gut. Also da ist das praktisch das Problem, die gleichzeitig die Lösung, weil das heißt dann, die Sonne kann man ja nutzen, um Strom zu erzeugen, um dann eben zu kühlen. Also eigentlich reguliert sich doch mit der entsprechenden Kühlung durch Strom, durch die Sonnenenergie, das Problem irgendwie sich von alleine. Also ich finde das total geil, ja. Das ist doch eine. Oder habe ich da einen Denkfehler?
Also insgesamt ist es schon so in die Richtung, aber ich würde es nicht ganz so idealistisch sehen, ne? Oder ganz so rosig sehen, wie du das jetzt gerade beschrieben hast. Weil letztendlich okay. Basiert es ja einfach nur auf der Tatsache, dass wir eigentlich tatsächlich ein Problem haben mit der Klimaverschiebung, dass es einfach immer heißer wird. Nur, dass es immer heißer wird, heißt ja nicht, dass wir in irgendeiner Form jetzt resignieren müssen, sondern wir können ja einfach versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Und das Beste aus der Situation zu machen, bedeutet das, was wir eben besprochen haben. Wir nutzen einfach den Strom, der jetzt in großen Mengen zur Verfügung steht und in Zukunft mit einer hohen Wahrscheinlichkeit noch in größeren Mengen zur Verfügung steht. Und was ich einfach so unterm Strich sagen will, ist, im Sommer zu kühlen, ist anders als es früher in den Köpfen gesteckt hat, heute nicht mehr das große ökologische Problem, weil der Strom, den wir verwenden, einfach unkritisch ist.
Genau, richtig. Ja. Weil im Gegensatz dazu würden wir ja, sage ich mal, um im Sommer zu kühlen, ja noch mehr heizen. Wenn wir jetzt an fossile Verbrennung denken, dann das ist ja dann sozusagen die Beschleunigung. Ja. Also es muss immer kühler werden und dadurch wird es aber eigentlich am Ende immer heißer. Das ist ja irgendwie total absurd. Also ich finde das irgendwie, es muss so sein. Alles andere wirkt total fehl am Platz. Nur so ergibt es für mich irgendwie Sinn.
Ja, und wir müssen aber jetzt natürlich, um beide Seiten der Medaille auch zu betrachten, auch immer noch den Winter betrachten. Und da haben wir natürlich eine andere Situation als im Sommer. Im Sommer mag das jetzt ein großer Vorteil sein und wir müssen uns weniger Gedanken machen über den Strom, den wir da verwenden, für das aktive Kühlen. Allerdings haben wir im Winter zum Beispiel durch die Photovoltaik ja erstmal nicht unbedingt den großen Vorteil. Weil wofür müssen quasi Stromerzeugungsanlagen bereitgestellt werden, maximal. Das wird in Zukunft der Tag sein, an dem wir die kälteste Temperatur haben. Weil dann haben wir die höchste Heizleistung. Und wenn wir das alles mit Strom in Zukunft bereitstellen wollen, dann ist das der kritische Tag, an dem brauchen wir Strom. Und das wird nicht der sein, wo wir maximal PV-Strom vom Dach holen werden. Das kriegen wir also am Ende nur mit Windstrom hin. Ne? Also PV hilft uns zwar im Sommer sehr, sehr gut, aber im Winter zum Heizen, wisst ihr selbst, ist es eher nicht so der ganz große Knüller.
Ja, aber jetzt kannst du uns vielleicht mal sagen, was gibt es denn so für technische Möglichkeiten, um mit Strom überhaupt zu kühlen? Jetzt haben wir natürlich gerade Sommer mit 37 Grad hier heute, aber im Winter wird's ja auch kommen und der Podcast läuft ja das ganze Jahr. Es gibt so einfache Split-Klima-Anlagen, du hast selber auch Videos drüber gemacht, über so kleine Portable, die trotzdem aber auch mit einer sehr guten Arbeitszahl irgendwie arbeiten. Oder muss man doch dann irgendwie große Wärmepumpen, moderne Wärmepumpen einbauen mit Fußbodenheizung, wo man ja auch irgendwie ein Stück weit mit kühlen kann? Was ist da? Gibt es da so für jeden, was für Möglichkeiten gibt es da? Gibt es da für jeden Geldbeutel im Grunde eine Lösung oder wie muss man das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also bei den aktiven Lösungen, da würde ich gerne in einem zweiten Schritt drauf kommen. Also heute habt ihr ja mal einen eingeladen, der nicht nur über PV und Klimaanlagen und Wärmepumpen spricht, sondern der auch so ein bisschen das Gebäude im Blick hat. Und bevor man in irgendeiner Form, ne, bei den sommerlichen Übertemperaturen, die wir im Moment erleiden müssen, in irgendeiner Form aktiv kühlt, sollte man immer erstmal gucken, dass man auch die passiven Möglichkeiten ausnutzt. Was ist das jetzt wieder? Ja, die passiven Möglichkeiten sind einfach die, dass man versucht, den Wärmeeintrag ins Haus erstmal so stark zu reduzieren, dass es vielleicht gar nicht zu Übertemperaturen kommt oder nicht zu hohen Übertemperaturen kommt. Warum ist das wichtig? Weil, stellt euch vor, ein Quadratmeter Dachflächenfenster, das nicht verschattet ist, ist fast ein Kilowatt Wärmeleistung, die wir reinbringen. Mhm. Das brauchen wir einfach nur mit einem Tuch von außen zu verschatten und dann haben wir ein Kilowatt weniger und das muss auch weniger gekühlt werden. Also es macht so erstmal Sinn, auf die ganzen transparenten Flächen in einem Haus zu gucken, dass die aktiv verschattet werden und zwar von außen. Da gibt's so einen Daumenwert, ich mag es mir ganz gern mit Daumenwerten zu arbeiten, das verstehen Menschen ganz schnell. Von innen zu verschatten bringt 10% Reduzierung der Wärmeleistung, von außen bringt über 90%. Also das ist das Verhältnis. Ne? Wenn du innen irgendwie so eine Jalousie machst, das bringt fast gar nichts. Wenn du es von außen machst, kriegst du fast überhaupt keine Wärme mehr auf der Innenseite, die ankommt. Deswegen habe ich hier bei mir im Haus, da sieht es so ein bisschen das Rot an den Fenstern, das außen. Ist eine außenliegende textile Verschattung. Da sind über 95% der solaren Einstrahlung weg. Ne? Die sind reduziert. Das muss ich schon nicht mehr aktiv kühlen. So, und wenn ich das alles gemacht habe, also geschaut habe, dass diese passiven Maßnahmen erstmal einigermaßen passen bei mir, und dann kann das kann auch einfach nur ein Rollladen sein, den ich runterlasse. Ne? Also es kann auch funktionieren. Wir haben halt keine. So, und wenn ich das alles gemacht habe und dann kann ich aktiv kühlen, dann zu deiner Frage, was ist da machbar? Brauche ich da irgendwie maximal Technik oder geht es auch minimalinvasiv? Ja, da gibt es im Prinzip eine riesengroße Bandbreite. Klar, wenn ich eine Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung habe, dann kann ich die auch zum Kühlen nutzen. Das geht nicht mit einer Wärmepumpe, die an Heizkörpern hängt. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Heizkörper, diese Kühlflächen sind so klein, dass ich so stark runterkühlen müsste, die würden quasi Kondenswasser anziehen und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Also ich brauche einfach große Flächen. Das funktioniert nur mit der Fußboden- oder Wandheizung. Also Flächenheizung brauche ich zum Kühlen. Wenn ich das ohnehin habe, alles gut. Wenn ich es nicht habe, was mache ich dann? Ja, dann gibt es die nächstkleinere Variante. Das wäre im Prinzip ein Klimasplitgerät oder auch eine Kompaktanlage, die ich auf der Innenseite einfach aufbaue. Die haben dann im Prinzip eine Verbindung nach draußen und können da den Wärmeaustausch generieren. Und die kleinste Variante, die habe ich jetzt vor kurzem hier mal bei mir auch im Büro ausprobiert. Das ist so eine mobile Klimaanlage. Die hat quasi einen fest verbundenen Schlauch von einem Innengerät zum Außengerät. Das Außengerät habe ich vor die Fassade gehängt. Der Schlauch geht durchs Fenster, das habe ich angelehnt und das Ding hat wirklich gut funktioniert. Und das Ding kühlt quasi für, ich glaube, einen Kostenpunkt, keine Ahnung, irgendwie um die 1000 Euro richtig ordentlich runter. Also das wäre so die kleinste Maßnahme aktiver Kühlung, die gut funktioniert. Darüber hinaus gibt es ja noch die Monoblock-Geräte, die haben da meistens nur so einen Schlauch, der nach draußen hängt. Davon, da gibt es bei mir ein Video, davon rate ich zwingend ab. Die Dinger, die funktionieren eigentlich nicht ordentlich. Die haben quasi einen höheren Stromverbrauch, als es eine Kühlleistung ist, die im Innern des Hauses ankommt.
Die Geräte, die du aufgezählt hast, ich kann das jetzt nicht einfach überall immer so installieren. Also das, zum Beispiel, ich habe auch lustigerweise auch mit meiner Mama gequatscht. Das ist wohl so ein bisschen typisch. Ne? Felix und ich haben beide Mamas über 70 Jahre, die gerade bei den heißen ja, genau, also die bei den heißen Temperaturen ganz besonders zu kämpfen haben, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Und dann habe ich mit ihr darüber gequatscht und meinte sie, ja, aber das kriege ich ja gar nicht bei mir installiert, ja, weil ich muss da irgendeinen Schlauch und sie hat da irgendwie, sie ist jetzt in so einem Holzhaus, sehr nachhaltig gebaut, alles darf nichts an die Außenfassade irgendwie dranhängen, innen auch nichts an die Wände dranhängen irgendwie. Und dann habe ich irgendwie gemeint, ja, so ein Klimagerät, dann meinte sie, ja, da muss man irgendeinen Schlauch rausführen und so. Also das ist ja auch bei manchen Leuten ja auch ein bisschen kompliziert, baulich sowas überhaupt aufzurüsten, nachzurüsten, einzubauen. Das ist davon, also das ist ja, davon ist man ja auch abhängig. Man kann sich ja nicht immer entscheiden, was man gerade so will, sondern manchmal hat man gar keine großen Optionen.
Also beim Klimasplitgerät ist es tatsächlich so, wie du gesagt hast, da muss in irgendeiner Form sowas wie eine Festinstallation passieren. Da muss die Kältemittelleitungen, die müssen von drinnen nach draußen geführt werden. Es braucht also eine Verbindung. Das wird meistens fest installiert und über irgendwelche Kabelkanäle quasi irgendwie von innen nach außen geführt. Da ist es tatsächlich so, das lässt sich zum Beispiel in Mietshäusern, wenn ich Mieter oder Mieterin bin, lässt sich das nicht so ohne weiteres machen. Das Gerät, von dem ich jetzt zum Schluss gesprochen habe, dieses mobile Klimasplitgerät, was quasi keine Festinstallation erfordert, das funktioniert aber auch zum Beispiel bei Mietern, weil wir haben hier nichts, was fest draußen installiert werden muss, sondern ich habe das bei mir hier einfach an den Fensterrahmen gehängt. Und das sieht auch im Prinzip das System vor. Wir haben also sowas wie einen Blechwinkel, der wird in den Fensterrahmen reingehängt. Dann stellst du das quasi auf den Blechwinkel draußen drauf und kannst es auch wieder reinholen, wenn du willst. Ich sag mal so, 70-jährige Menschen werden das auch nicht so ohne weiteres hinbekommen, aber mit Hilfe von jemandem aus der Nachbarschaft oder aus der Verwandtschaft ist sowas machbar und eben auch ohne Festinstallation. Nachteil ist halt, solange man sowas nutzen will, ist das Fenster immer ein Stück weit auf. Also ein Spalt muss es offen bleiben, weil der Schlauch von innen nach außen natürlich irgendwie geführt werden muss. Das heißt, auch in Mietswohnungen, wo ich dann zum Beispiel im Erdgeschoss bin, das funktioniert nur, wenn ich zu Hause bin. Also nicht, wenn ich, was weiß ich, einkaufen gehen muss, dann muss ich das Ding eigentlich reinholen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil. Wenn ich oben wohne und habe einen Balkon, ist es ganz einfach, dann kann ich es einfach auf den Balkon stellen, dann brauche ich nicht mal eine Installation. Das wäre so die einfachste Variante. Ich habe es gestern bei meinem Sohn im Zimmer gemacht, der hat so eine große Fensterbank, dann stand es einfach auf der Fensterbank in der Wanne wegen des Kondenswassers, wo das dann direkt reingelaufen ist und es hat wunderbar funktioniert.
Aber das ist so, da könnte ich das sogar auf dem Balkon stellen und muss dann nur beim Fenster ein bisschen den Spalt offen lassen. Jetzt mal, das würde sogar funktionieren, das könnte bei meiner Mutter auch funktionieren. Jetzt nur mal meine Frage, wie viel Strom braucht denn so ein Split-Klimagerät? Also wie viel Watt oder wie viel Kilowatt an Leistung braucht das denn? Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Photovoltaikanlage habe, ist das dann unbezahlbar teuer oder unbezahlbar viel Strom? Weil das haben auch viele in die Kommentare geschrieben. Ja, das ist ja eine Geldvernichtungsmaschine, wenn ich keine PV-Anlage habe, das ist ja unfassbar viel Strom, der da verbraucht wird.
Ja, unfassbar viel ist es nicht. Also wir brauchen Strom, ja. Das ist so, ganz klar. Aber im Vergleich zu dem Kühleffekt, den ich habe, ist es vergleichsweise wenig Strom, weil in der Regel sind diese Anlagen, diese ganzen Split-Klima-Anlagen, das kann man auch im Prinzip aus den Tests rausnehmen. Ich habe da mal einen Check gemacht, nicht nur bei Unternehmensunterlagen, sondern eben auch mal Stiftung Warentest haben die mal getestet und haben nicht nur die Unternehmensangaben abgedruckt, sondern haben auch selbst einen Test gemacht und da kam raus, dass die aus jeder Kilowattstunde Strom tatsächlich noch sehr viel effizienter kühlen können als heizen. Also sprich, wir liegen da bei einer Arbeitszahl von 4 beim Kühlen in der Regel, teilweise sogar deutlich drüber. Ne, also von daher, wenn man das gezielt bewusst einsetzt, wird man davon mit Sicherheit nicht arm. Und man muss es so sehen, wie beim Heizen im Winter auch. Ne? Also wenn ich es warm haben will im Winter, mache ich die Heizung an. Das kostet auch Geld, um zu heizen. Und ähnlich ist es auch mit dem Kühlen im Sommer. Man bekommt es in der Regel nicht umsonst, es sei denn, man hat eine PV-Anlage auf dem Dach.
Aber kannst du irgendeinen Pi mal Daumenwert sagen? Also nur damit ich mir mal vorstellen kann, sind das 5 Kilowattstunden am Tag, 20 Kilowattstunden am Tag, die ich da so grob für, also einfach nur so mal so ganz grob, in welchem Bereich halten wir uns denn da auf? So jetzt
also diese Kleinstanlage, ich glaube, die lag irgendwie in der Größenordnung, die hat, ich glaube, 500 Watt elektrische Leistung und wenn du das jetzt mal der Anzahl der Betriebsstunden nimmst, kannst du das ausrechnen,
wie viele Kilowattstunden.
Zehn, dann wären es 5 Kilowattstunden.
Ja, also 5 Kilowattstunden. Ja, genau. So, wenn an einem heißen Tag 10 Stunden kühlen, einfach nur, jetzt bitte jetzt nicht alle ins Detail gehen, ja, so ganz grob, 5 Kilowattstunden mal jetzt was weiß ich was, hat man irgendwie 33 Cent zu Hause oder irgendwie sowas, dann kann man sich es ausrechnen, was das dann täglich bedeutet. Die muss ja nicht immer laufen, in den heißen Zeiten dann.
Ja, in der Regel braucht man es nachts ja nicht. Ne? Nachts haben wir ja meistens so eine Abkühlung, dass es wieder passt. Und aber die 10 Stunden der heißesten Zeit, wo wir jetzt gerade auch drin sind, wir sind jetzt genau in der heißesten Zeit des Tages, ne? Der Nachmittag. Und wenn man das, ich sag mal, von mittags bis in den frühen Abend hinein nutzt, 6, 8, maximal 10 Stunden, und da kommt man in der Regel ganz gut mit aus. Das heißt, man wird da sehr schwer und mit einer großen Anlage wird man in die Größenordnung von mehreren Euros kommen.
2, 3, 4 Euro am Tag oder sowas vielleicht, je nach Strom.
Okay. Du hast auch gerade gesagt, diese Jahresarbeitszahl von 4, was bedeutet das denn nochmal für die Zuschauer, die es vielleicht noch nie gehört haben, bei jetzt so einer 500 Watt Anlage? Also wie viel Kühlleistung kommt da denn raus? Also wie viel Quadratmeter kann ich damit denn überhaupt kühlen?
Ich meinte nicht die Jahresarbeitszahl, also nicht bei der Betrachtung eines ganzen Jahres, weil das macht ja auch überhaupt keinen Sinn, weil wir kühlen ja nicht das ganze Jahr, sondern wir wollen nur wissen, wenn ich jetzt quasi draußen irgendwie kühle, mit welcher Leistung muss ich reingehen und wie viel bringe ich da raus, wie viel hole ich da raus an Kühlleistung. Und dann ist es so, wenn ich ein Kilowatt reinstecke und dann bekäme ich quasi das Vierfache, teilweise das Fünf- und Sechsfache raus. Beim Kühlen ist es, wie gesagt, sehr, sehr effizient. Da bekommt man eine sehr, sehr gute Arbeitszahl, also Verhältnis zwischen Kälte raus zu Strom rein hin.
Interessant. Also 1 Kilowattstunde rein heißt 4 Kilowattstunden Kühlleistung raus. Jetzt ist ja so ein Split-Klimagerät oder so ein mobiles kleines Gerät ja nicht so groß oder hat nicht so viel Leistung. Aber wie groß ist denn der Raum, den du damit kühlen kannst? Also 2 Quadratmeter oder 10 oder 100 oder wie?
Also das mobile Gerät, das kann locker eine große Wohnung kühlen oder zumindest den großen Aufenthaltsbereich. Also Größenordnung 40 Quadratmeter, würde ich jetzt mal sagen, würde locker funktionieren. Ich habe das Ding gestern zum Beispiel bei uns im Dachgeschoss eingebaut. Wir haben 200 Quadratmeter und wenn wir unten im Erdgeschoss unsere Klimaanlage anmachen, dann kommt von dieser Kälte oben nichts an. Ja, deswegen habe ich gestern mal so einen Versuch gestartet, habe das Ding einfach mal unter das Dach gestellt, bei meinem Sohn ins Fenster, ne, ganz einfach. Und dann wurde der Raum, der vielleicht 25 Quadratmeter hat, relativ schnell kalt. Und durch die offene Tür haben wir dann ganz schnell gemerkt, dass auch im oberen Geschoss und im Geschoss darunter die Temperatur ordentlich gesunken ist. Also ne, merkt man schon, also das hat schon eine ordentliche Kühlleistung. Das okay. geht schon richtig, richtig gut und effizient los
mit cool. den Dingen. Und ein Ding gibt, also wir haben ja das Thema, das ist immer ganz wichtig bei so Sachen, kann man das überhaupt irgendwie einbauen und bezahlen? Das haben wir gesagt, okay, was ist sowas, 1000 Euro, das ist ja machbar, einbauen geht hier irgendwie easy peasy über Schlauch und durchs Fenster, Notfall, sonst was irgendwie. Also für alle, die jetzt an diesen mobilen Ding zum Beispiel denken, dann eben Kosten haben wir auch mal drüber gesprochen, aber ein wichtiger Punkt, das hat meine Mama gleich gesagt, das ist doch viel zu laut gleich, ja, also da ist doch gleich, die Nachbarn werden gestört, da rattert's, macht's Geräusche, kriegt sie vielleicht auch Probleme mit den anderen Mietern. Wie sieht das denn da aus bei den Geräuschen?
Also wenn denn die Nachbarschaft die Fenster offen hat, dann werden die das möglicherweise tatsächlich hören, weil man kann die hören. Zumindest auch das kleine Mobilgerät ist etwas lauter als die großen Anlagen, die Klimasplit-Anlagen, die man dann fest einbaut. Die haben ja größere Wärmetauscher außen, die laufen mit geringeren Rotationsgeschwindigkeiten. Die hört man vielleicht auch mal, aber nicht so stark. Also die sollten eigentlich nicht das große Problem sein. Also da ist ein Auto, was draußen vorbeifährt, da hört man schon nichts mehr. Also überhaupt nichts mehr, selbst wenn er davor steht. Und diese kleineren Geräte, die sind schon etwas geräuschintensiver, ist so, ganz, ganz, ganz klar. Wer aber bei dem Fenster, bei dem Wetter die Fenster offen hat, der ist auch selbst dran schuld. Ne? Also weil dann habe ich mal im Raum eben keine, was weiß ich, 27 Grad, sondern am Ende vielleicht die 37 Grad. Und das will ja kein Mensch. Ne? Also es ist ja wie im Winter, wird man, wenn es draußen kälter ist als drin, auch nicht das Fenster offen lassen, sondern man macht es dann zu, damit die Wärme drin bleibt. Und das gilt genauso auch im Sommer bei so extremen Temperaturen. Und von daher, also ich will jetzt sagen, sie sind selbst dran schuld, wenn sie es hören, aber der Tipp wäre, mach die Fenster zu und dann hört er es auch nicht.
Hast du irgendwas gemerkt oder auch bei deinen ganzen Beratungen oder so, was so die größten Fehler sind von den Leuten? Also, dass sie die Dinger irgendwie viel zu groß oder falsch platzieren oder viel zu groß bauen? Gibt es da irgendwie so ein paar Fehler, wo du sagst, ja, das sollte man irgendwie vorher machen? Du hast es eben gerade angesprochen mit diesem aktiven Kühlen vorher und gibt es da noch so andere Dinge?
Das Schöne an den Klimaanlagen, beziehungsweise es ist ja rein technisch gesehen, es ist eine Luft-Luft-Wärmepumpe. Warum? Weil wir außen der Luft Wärme oder Kälte entziehen und drinnen die Wärme und Kälte abgeben. Ne? Also das Luft-Luft. Beides geht von der Luft an die Luft. Mhm. Und die haben den großen Vorteil, dass es da nicht so wie bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, die ja an das hydraulische Wärmeübergabesystem in einem Haus übergeben wird, also an die Heizkörper oder die Fußbodenheizung, da muss alles zusammenpassen. Der Wärmeerzeuger zu der Wärmelast des Hauses oder der Heizlast des Hauses. Und dann muss jeder Heizkörper stimmen. Das muss alles sehr gut aufeinander abgestimmt sein, damit es gut funktioniert. Und all diese Problematiken haben wir bei den Klimageräten einfach gar nicht. Also wenn wir da ein bisschen überdimensioniert sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Das kann zwar sein, dass wir dann 500 Euro zu viel für das Gerät ausgegeben haben, aber in Bezug auf die Effizienz spielt es am Ende überhaupt keine Rolle. Das etwas größere oder kleinere Gerät, das wird genauso gut und effizient arbeiten, also wie das jeweils andere. Das macht also gar keinen Unterschied. Das liegt einfach daran, dass Innen- und Außengerät perfekt aufeinander abgestimmt sind. Also die Leistung des Außengeräts und des Innengeräts, die sind ja quasi vorkonfektioniert von der Industrie und damit passen die immer zusammen. Und ob die dann in einem etwas zu kleinen oder zu großen Haus eingebaut sind, wenn das dann immer, was weiß ich, bei Nennlast arbeiten muss, also bei maximaler Last, macht nichts, da arbeitet es ja auch relativ gut. Ne? Und wenn es ein bisschen ein Teillast arbeitet, das macht alles nicht so viel aus wie bei einem hydraulischen System. Man könnte also sagen, die Fehlersensibilität bei diesen Geräten ist viel geringer. Also wenn ich alles falsch mache, funktioniert es trotzdem. Anders jetzt als bei den hydraulischen Anlagen.
Ja, okay. Also das ist dann nochmal ein großer Plus oder ein großer Pluspunkt. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Kühlen gesprochen. Du hast gesagt, das klappt ja schon relativ gut und auch sehr effizient. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt installiere ich einfach mal, zwei große Split-Klima-Anlagen. Split-Klima heißt das, weil ich sozusagen ein Außengerät habe und dann mehrere Innengeräte oder immer nur ein Innengerät oder wie ist das? Also, aber ich kann dann auch mit denen heizen. Also ich kann zwei Sachen eigentlich machen. Das war eigentlich meine Frage, worauf ich raus wollte. Aber nicht jeder hat Split-Klima schon mal gehört. Deswegen vielleicht kannst du Split noch mal kurz sagen.
Also das Split bedeutet nichts anderes wie, etwas ist getrennt voneinander. Und hier ist es einfach das Innen- und das Außengerät. Die sind getrennt und sind nur verbunden über eine Kältemittelleitung. Und eine Steuerleitung logischerweise. Ne? Das heißt, wir haben ein Außengerät, das entzieht der Außenluft Wärme oder Kälte, je nachdem, ob wir im Kühl- oder Heizbetrieb sind. Und im Inneren ist es genau umgedreht, da wird Wärme oder Kälte abgegeben, je nachdem, ob wir im Kühl- oder Heizbetrieb sind. So, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es sind einfach nur zwei Geräte. So, und jetzt zu dem Thema Kühlen oder Heizen. Die können tatsächlich beides. Also früher gab es auch Spezialistengeräte, die konnten nur das eine oder das andere. Ne? Also das heißt, die konnten quasi immer nur in eine Richtung laufen und hatten keinen Rückwärtsgang quasi. Ja. So, und bei den neuen modernen Geräten ist es eigentlich so, es gibt fast, also mir ist noch nie eins untergekommen, was ein Spezialist wäre, sondern es sind alles Geräte, die können ihren Kreisprozess, wie man das nennt, umkehren und können deswegen sowohl kühlen als auch heizen. Okay. Je nachdem, wie man sie betreibt. Das heißt, du hast eine Fernbedienung, da stellst du entweder auf Kühlen oder auf Heizen oder einfach nur auf Lüften. Das könnt ihr auch.
Aber du kannst auch, ganz kurz nur, bevor wir wegspringen, du kannst aber auch eine Außeneinheit haben und du kannst dann im Haus aber das auch splitten. Also du könntest mit einer Außeneinheit sozusagen die Energie einsammeln und im Haus aber in zwei oder drei Zimmern verteilt dann verschieben.
Exakt, also, das nennt das man dann auch. Multisplit, weil du ja mehrere Innengeräte hast, dann nennt man es Multisplit, weil es einfach nicht nur ein Innengerät, also Einzelgeräte wäre quasi ein Außengerät, ein Innengerät, das ist eine Einzelanlage und eine Multisplit-Anlage wäre ein Außengerät und daran hängen mehrere Innengeräte, die, wie du schon gesagt hast, in verschiedenen Zimmern dann auch hängen können.
Ja, cool. Also das ist, ich frage jetzt nur noch mal so extrem nach, weil wir hatten jetzt immer so ein Video gemacht über so ein altes so ein Fachwerkhaus, wo mit alten Nachtspeicheröfen geheizt wurde und im Sommer und so Herbst und Winter, jetzt hat er eine PV-Anlage, das ging ganz gut, dann hat er mit dem Strom da im Herbst und Frühjahr das sozusagen geheizt, aber auf der anderen Seite denkt man auch, diese Nachtspeicheröfen sind halt nicht so super effizient und dann hat man überlegt, so ein altes Fachwerkhaus, das braucht doch relativ viel Heizleistung im Winter auch, dann Split-Klimageräte sind ja doch dann einfach deutlich günstiger, die machen auch mit Strom wie die Nachtspeicheröfen, aber die brauchen halt einfach nur einen Bruchteil von dem, was sie da haben. Also das wäre für so alte Fachwerkhäuser vielleicht dann auch eine Lösung, wie ich relativ günstig, ohne Riesenumbau oder Dämmmaßnahmen, dann das so ein bisschen umswitchen kann in die Richtung. Ne?
Der Vorteil ist ja, dass wir bei den Nachtspeicheröfen dann meistens schon irgendwie die Elektroverteilung haben, genau, die sogar extra nur für die Heizung da ist. Die ist dann zwar lange nicht ausgelastet, aber die ist schon da und man hat dadurch keine extra Elektroverteilung, die man oder quasi Elektroleitung, die man noch zu dem Gerät bringen muss. Oder ist es ein viel kürzerer Weg, wenn man das vorhandene Installationsmaterial nutzt, was da schon da ist für die Nachtspeicheröfen. Ja, also das ist also schon irgendwie so ein sehr, sehr guter Weg, um quasi den Umstieg zu bekommen. Es ist zwar weiterhin Strom, aber ich muss nicht überall eine Rohrleitung noch, also kein hydraulisches System einbauen. Ja, Und da gibt es aber noch eine andere Variante und das ist also quasi neben den Split-Geräten, also Außen- und Innengeräten, gibt es auch reine Innengeräte, Monoblock-Geräte. Die werden dann in der Regel an die Wand gestellt. Die könnten quasi dann dastehen, wo der Nachtspeicherofen steht. Die brauchen aber, das hatte ich vorhin schon mal ganz kurz erzählt, dann jeweils zwei Bohrungen in der Außenwand, über die dann dieser Wärmeaustausch passieren kann. Die sind etwas weniger effizient als die Split-Klimaanlagen, weil einfach dadurch, dass der Luftaustausch über diese kleineren Löcher in der Wand funktioniert, kriegst du nicht die hohe Effizienz von den Split-Klimaanlagen hin. Aber sie sind immer noch doppelt bis dreifach so effizient wie eine direkt elektrische Heizung, also die Nachtspeicheröfen zum Beispiel.
Ja, okay, super, super spannend. Also finde ich richtig cool. Robin, du hast auch noch was.
Ja, und zwar einfach nochmal so, weil Wärmepumpe ist ja gerade überall rauf und runter. Jetzt ist ja praktisch, jetzt hast du gerade gesagt, du kennst gar keine Geräte mehr, wo nicht im Prinzip das in beide Richtungen geht, weil Wärmepumpe haben wir ja genau das Außengerät sozusagen und dann die Luft-Luft-Wärmepumpe-Austausch. Das heißt, wenn wir von Wärmepumpe heute sprechen, einer modernen Wärmepumpe, reden wir immer auch gleichzeitig noch von Kühlung. Also müsste eigentlich eine Wärmekühlpumpe heißen.
Also bei den Luft-Luft-Wärmepumpen, die ganzen Gerätschaften, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, ist es tatsächlich so. Bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen muss man darauf achten, dass die das auch können. Wie gesagt, macht nur Sinn, wenn es ohnehin auch eine Fußbodenheizung oder eine Flächenheizung hat.
Und du hast das aber vorhin schon so ganz kurz gesagt, bei den Wärmepumpen, die können, also Luft-Wasser-Wärmepumpen mit so Fußbodenheizung oder großen Tauschflächen, die können schon kühlen, aber nicht so wie jetzt eine Split-Klimaanlage oder so eine Klimaanlage klassisch, dass sie wirklich richtig den Raum richtig schnell kalt bekommen, irgendwie 16 Grad oder 17 Grad kalt bekommen, sondern bei den Wärmepumpen, da kriegt man das eher hin, dass man so eine kühlere Temperatur durch die Heizkörper laufen lassen kann, aber wenn es zu kalt werden würde, gäbe es Kondenswasser. Deswegen kann man die Räume eher so von, ich weiß nicht, 28 Grad auf 25 Grad runterbekommen, aber nicht von 28 Grad auf 18 Grad oder so. Das haben auch viele immer so im Kopf, wenn sie denken, mit der Wärmepumpe kühlen. Oh ja, super, dann kann ich da ja so wie eine Klimaanlage das richtig kalt machen, aber das geht gar nicht so, ne? Oder?
Also mit der Fußbodenheizung ist das auf alle Fälle überhaupt nicht möglich. Mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe wäre es theoretisch möglich, aber es ist ja überhaupt nicht sinnvoll. Also ja. Wer kühlt schon auf 18 Grad ab? Das fühlt sich ja im Sommer an, als wenn du dann im Kühlschrank sitzt. Ja, ja. Da ist ja eher auch so eine Wohlfühltemperatur. Also wir haben eine Wohlfühltemperatur im Winter von ungefähr 23, 24 Grad. Also nicht unbedingt ich, aber meine Frau. So, das heißt, die ändert sich auch im Sommer nicht unbedingt im Inneren des Hauses. Das heißt, wir kühlen nicht auf 22 oder sowas, sondern wir kühlen eben auch eher auf die 24, 25. Und wenn du dann aber von draußen, wenn es draußen 35 Grad hat, in ein 24-gradiges Haus reinkommst, dann denkst du aber auch fast, du bist im Kühlschrank. Du brauchst eine ganze Weile, bis du dich dran gewöhnt hast. Also 18 Grad würde ich jetzt eher mal so als einen theoretischen Wert ansehen.
Also das ist für mich auch persönlich total interessant, weil tatsächlich wohne ich hier in einem Einfamilienhaus in Miete. Ich muss das ja alles immer mit dem Vermieter besprechen und hoffe, dass ich ja auch irgendwann bald mal meine Wärmepumpe hoffentlich spätestens nächsten Frühling oder Sommer reinbekomme. Muss man ja alles mal abklären. Wenn man nicht selber Eigentümer ist, macht es ein bisschen aufwendiger, aber der Vermieter ist cool und unterstützt das Ganze. Und ich habe ja hier so eine Fußbodenheizung. Und tatsächlich, das habe ich mir ja nicht ausgesucht, die liegt halt hier überall drin und ist ja auch schön, weil da ist ja schön warm im Winter. Das heißt aber jetzt, um das einfach nochmal, das finde ich jetzt schon sehr interessant. Ich kann also dann über diese, wenn ich so eine Split-Klima-Anlage dran habe, also eine Wärmepumpe, die auch rückwärts läuft, ja, so habe ich mir das jetzt gemerkt, finde ich ein super, super Eselsbrücke, kann ich dann auch kühlen. Aber Felix meinte, aber nicht so viel. Jetzt waren wir natürlich mit 18 Grad ein bisschen arg zu niedrig, aber es geht schon, aber da kriege ich dann nicht kalte Füße oder wie läuft es dann?
Du hast ja die gefühlte Temperatur in einem Haus oder in einem Raum ist ja immer die Mitteltemperatur zwischen der Lufttemperatur und den Oberflächentemperaturen, die dich umgeben. Und wenn du jetzt eine Fläche unten hast, die kühlt, beziehungsweise kälter ist als die Lufttemperaturen, vielleicht auch kälter als die ganzen anderen Bauteile außenrum, also die Wand und die Decke, dann strahlen diese ganzen Bauteile aus der Nachbarschaft, also die Decke und die Wände, strahlen ihre Wärme und geben die an die Fußbodenheizung ab. Das heißt, die Oberflächen, die anderen Oberflächen, die werden auch ein kleines bisschen kälter. Also es ist nicht nur, dass die Fußbodenheizung kühler ist, sondern eben auch die anderen Oberflächen sind etwas kühler. Und wenn die Mitteltemperatur oder die gefühlte sogenannte operative Temperatur, der Mittelwert zwischen den Oberflächentemperaturen und der Lufttemperatur ist, kannst du ja ausrechnen, wie dann am Ende der Effekt ist. Ne? Und wenn du dann einfach eine Fußbodenheizung hast, die, was weiß ich, 5 Grad oder 7 Grad unterhalb der Lufttemperatur liegt, hast du einen nennenswerten Effekt. Das musst du nicht mal spüren, weil diese Oberflächentemperaturen sind ja immer noch auch im Vergleich zu, ich sag mal, winterlichen Temperaturen von Oberflächen immer noch sehr warm. Aber trotzdem hast du insgesamt einen Kühleffekt im Haus. Und der überträgt sich natürlich auch ein Stück weit an die Luft. Ne? Also insgesamt wirst du dich dann einfach weniger Übertemperaturen in so einem Raum haben. Ganz, ganz klar.
Cool. Weil das ist ja dann keine Fußbodenheizung, sondern auch eine Fußbodenkühlung. Das ist ja, das muss man ja alles eigentlich nochmal umbenennen.
Also ich finde das total faszinierend. Heizung nur umgedreht, ne? Also wenn du jetzt eine Fußboden im Winter heizst du und gibst die, dann gibt ja der Fußboden Wärme auch an die anderen Bauteile ab. Ne? Da ist es genau umgedreht. Die Wärme strahlt an alle Bauteile und dadurch wird auch die Luft wärmer. Und jetzt ist es umgedreht. Die Fußbodenheizung ist kühler und damit saugt die Wärme von überall ein und transportiert sie weg. So kann man sich das vorstellen.
Eine Gasheizung, die ich hier habe, einfach nur mal, um da den Link zu machen, die kann das ja nicht. Die kühlt nicht meinen Boden und meinen im Sommer.
Nein, da kannst du nur quasi die winterliche Situation verbessern, indem du den Fußboden warm machst. Aber das Kühlen, das geht nicht. Ja. Das geht nur mit einer Wärmepumpe.
Weil manchmal wird das ja diskutiert. Das wird ja gerne mal gegeneinander ausgespielt. Ja, kann ich mir hier eine günstige Gasheizung holen, viel besser als eine teure Wärmepumpe oder sonst was. Aber, und da erinnere ich mich auch an eine unserer bisherigen Folgen, ich weiß gerade, habe den Namen vom Kollegen vergessen, der gemeint hat, naja, es geht ja auch bei der Energiewende und diesen ganzen Themen immer nicht nur um Kosten und Geld sparen und sonst was irgendwie, sondern es geht ja auch darum, ne, das Wohlbefinden sozusagen zu verbessern, ja, einfach die Lebensqualität zu verbessern. So, und da finde ich jetzt gerade dieses Thema einzigartig genial, muss ich einfach mal so sagen. Ich muss ja ein bisschen auch Werbung machen für Wärmepumpen und
Split-Klimageräte. Das war die Podcast-Folge mit Professor Ingo Gabriel, mit dem Architekten, der gesagt hat, man darf nicht nur immer sehen, wie rechnet sich das eine oder die andere Investition, sondern wie kann ich auch meinen Lebensstandard oder meine Lebensqualität auch verbessern, weil es, ne, genau, du willst auch sagen, macht Carsten, da juckt es dich unter den Fingern, ihr beide würdet euch gut verstehen, der Ingo Gabriel und du.
Das macht nicht halt bei Behaglichkeit verbessern, also Lebensqualität verbessern, das. Ich spreche da ganz gern auch von Wohngesundheit. Ne? Also wenn man zum Beispiel über Schimmelprobleme und Vermeidung spricht, da ist es relativ klar, okay, das ist gesund, wenn ich Schimmel vermeide, dann habe ich weniger Gesundheitsrisiken in meinem Haus. Aber genau dasselbe haben wir eben auch durch Hitze. Und das ist ja ein Thema, was sich verstärken wird in den nächsten Jahren. Wir haben ja jetzt schon spürbar im Vergleich zu vor 10 und vor 20 Jahren öfter und höhere Übertemperaturen und die sind natürlich auch für gerade ältere Menschen, wir haben es gerade vorhin drüber gesprochen, schwer zu ertragen. Das belastet den Kreislauf, den Körper, das ist belastend und ist damit auch ein Einflussfaktor auf den Gesundheit, nicht nur auf das Wohlbefinden, sondern wirklich auf die Gesundheit. Und das darf man nicht vergessen. Und das spielt in Zukunft eine immer größere Rolle. Und Wohngesundheit, ja, ganz wichtiges Thema.
Ach, Wohngesundheit. Guck mal, ich habe schon wieder ein neues Wort gelernt heute. Das gefällt mir richtig gut, Carsten. Wohngesundheit, damit gehe ich auf jeden Fall heute aus der Folge raus. Aber wir sind noch nicht am Ende, weil wir müssen noch einen Blick in die Zukunft werfen. So, weil ganz ehrlich, ich habe mir heute auch dieses mobile Split-Ding da angeguckt mit meiner Mama. Gerade hier vor der Aufzeichnung noch. Und dann, weil die war erstmal ja auch immer, ist ja viel zu laut, zu viel Strom, das geht ja gar nicht zu installieren. Ich habe erstmal alles ihr erklären können, dass das alles funktioniert. Ja, also insofern, habe ich dann zu ihr gesagt, ja, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das letzte Gerät. Ich glaube, ganz ehrlich, solche neuen Technologien, so portable Geschichten, und da wird doch noch viel, viel mehr kommen in Zukunft. Weil, genau, wir haben in den nächsten Jahren verstärkt sich das Problem. Da öffnet sich doch ein massiver Markt oder ist schon lange offen für ganz viele neue Produkte, die uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren da auch irgendwie entgegentreten. Genau. Neue Entwicklungen.
Ja, dieses Gerät, was ich jetzt habe, das war die erste Inverter-Wärmepumpe. Das heißt, es ist nicht eine, die einfach nur an und aus ist, ne? Also immer quasi mit maximaler Leistung läuft, sondern die ihre Leistung anpassen kann. Und dadurch ist die sehr, sehr effizient. Und das ist das erste Gerät, was als Inverterpumpe auf den Markt gekommen ist, als mobiles Gerät mit Inverter-Technologie. Und ich kann mir nicht vorstellen, das Ding, das geht wie geschnitten Brot. Es gibt die kaum mehr am Markt zu kaufen, weil die sind einfach alle komplett ausverkauft. Also wer jetzt in der Industrie nicht begreift, dass das ein Markt ist und nachlegt und so ein System auch nochmal, was weiß ich, neu entwickelt oder zumindest bereitstellt oder entwickeln lässt, der ist bescheuert.
Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Trend wird wie die Balkonkraftwerke. Ja? So wie die Balkonkraftwerke jetzt laufen dann diese einfach zu installieren mobilen Split-Klimageräte, die man überall schnell nachrüsten kann, ohne irgendwelche großen Umrüstungen.
Das würde mich nicht wundern.
Ja, das ist ja auch perfekter Match, ne? Wenn ich ein 800 Watt Balkonkraftwerk habe und es brezelt die Sonne runter, ich habe da 4 Module im Garten oder 2, 3 Module irgendwo auf dem Schuppen liegen und habe dann eine 500 Watt Mini-Split-Klima-Gerät, ja, dann habe ich ja sozusagen meinen Sonnenstrom auch 1:1 da benutzt und kann mit den 500 Watt dann irgendwie, was hast du gesagt, 2 kW Kühlleistung erzielen. Das ist natürlich Bombe. Und dann habe ich das fast kostenlos da mit ganz wenig Invest.
Und das Schöne ist, das passt ja perfekt zusammen. Also dann, wenn wir die höchsten Übertemperaturen haben, haben wir die, weil gerade am meisten Sonne da ist.
Ja.
Und dann haben wir auch den meisten PV-Strom. Also das 1:1 gilt auch in Bezug auf, wie passt das zusammen? Das passt wirklich wie 1:1 zusammen.
Und ja, ich spare mir noch den Speicher, weil ich ja sozusagen direkt den Strom in kühle Luft verwandle und nicht unbedingt den zwischenspeichern muss. Das heißt, dann kann man vielleicht auch mal ein Balkonkraftwerk ohne Speicher. Und ganz ehrlich, Preis von so einem Speicher, Preis von so einem Split-Klimagerät sind ja gar nicht so weit auseinander. Also, das passt zum
Ernst. Ja, gut, man muss da jetzt aufpassen, weil wir haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Wenn mein Bedürfnis kühlen ist, dann passt es vielleicht. Wenn ich aber noch andere Bedürfnisse habe, dann wird es wahrscheinlich auch einen Speicher vielleicht trotzdem brauchen oder auch mit
einem
Speicher funktionieren. Beides, genau.
Noch mehr
ich würde es jetzt nicht gegeneinander ausspielen wollen, ne? Entweder das eine oder das andere, sondern da muss man immer gucken, was brauche ich, was will ich, was habe ich für Bedürfnisse und dafür muss es passen und so wähle ich dann quasi auch mein System aus.
Also eure Bedürfnisse gerne mal in die Kommentare schreiben, liebe Leute, und eure Fragen, Anmerkungen, die ihr noch habt, wenn ihr den Carsten hier nochmal wiedersehen wollt, weil ihr habt gemerkt, wir können mit ihm wahrscheinlich noch über ganz, ganz viele andere Themen sehr, sehr lange sprechen, aber diese Folge muss irgendwann auch mal zu Ende gehen, lieber Robin, lieber Carsten, ich weiß, mit uns könnte es auch unendlich lange weitergehen, aber ich danke dir, Carsten, dass du dir die Zeit genommen hast, natürlich an dich, Robin, auch, dass du hier mit mir dabei warst. Wie gesagt, abonniert uns, teilt diese Videos, dass wir auch mit diesen ganzen Vorteilen mal so positive Geschichten erzählen. Genau dann, wenn zu viel Strom da ist, nutzen wir ihn für andere Dinge. Nicht nur elektrisch fahren, sondern auch vielleicht elektrisch kühlen. Das war eine tolle Folge. Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich. Und wer mehr zu diesem Thema wissen will, der kann sich auch gerne mal auf Carstens Kanal Energiesparkommissar tummeln. Und wer es richtig im Detail wissen möchte, hat er 2 Bücher geschrieben. Alles, was Sie über Wärmepumpen wissen müssen. Und das erste Buch, was du geschrieben hast, alles, was Sie über Energiesparen wissen müssen. Und ich weiß, es kommt auch noch ein drittes Buch, aber das reicht ja wahrscheinlich erstmal dem einen oder anderen. Schaut gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei und sagt uns auch, wenn ihr die Bücher schon kennt, wie ihr sie fandet und ob ihr euch das nächste, das neueste dann auch von ihm kaufen würdet. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann lasst ein Abo da, teilt die Videos, ihr kennt das Spiel und empfehlt uns weiter. Danke und tschüss hiervon.
Danke, alles, lieber Carsten.
Strom.
Bye, bye. Du bist der Beste.
Tschüss.
Und abonniert seinen Kanal. Tschüss.